Okay, wenn wir jetzt mal nachdenken, die letzten Lehren, was wir ein wenig so gemacht haben, ich hoffe, es könnt ihr euch erinnern: Erlösung, Vergebung, einen neuen lebendigen Weg, Zugang zum Gnadenthron, Barmherzigkeit empfangen, rechtzeitige Hilfe von unserem Herrn und das aufgrund des Blutopfers von Jesus, nicht wegen unserer Leistung. Aufgrund dessen dürfen wir uns ihm nahen und dann naht er sich zu uns, sagt uns Jakobus 4,8. Und es ist wichtig, damit das nicht alles bloß trockene Theorie ist, weil wenn sich der Herr dann zu uns naht, ja, möchte ich fast sagen, dann geht die Post ab. Und da müssen wir in der Bibel ein bisschen schauen, wie sich das ausdrückt, wenn Gott sich zu den Menschen naht, weil dann kommt Leben in die Bude, auf gut Bayerisch. Und da ist natürlich die Apostelgeschichte schon wieder ganz wichtig, weil da stehen einige Berichte drin. Das erste ist Apostelgeschichte 2, ab Vers 1. Das war das, was der Heilige Geist ausgegossen wurde. Das lese ich jetzt vor. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten: Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind, Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen: Was mag dies wohl sein? Also da ging es jetzt noch weiter, aber es ist zu lang. Also der Heilige Geist kam, das heißt, Gott hat sich diesen Menschen dort genaht. Sie waren ja da versammelt, wahrscheinlich haben sie eben gebetet und den Lobpreis und waren halt einfach in Erwartung und plötzlich ging es los. Ein Brausen wie ein Wind in dem ganzen Haus. Wenn du das einfach einmal vorstellst, plötzlich fängt es in deinem Haus an zu brausen und weht der Wind, obwohl vielleicht alle Fenster und Türen zu sind und dann kommen auch noch so Feuerzungen, so Feuerflammen, die sich auf deinen Kopf setzen, dann ist das unweigerlich eine übernatürliche Sache. Dann haben die sogar noch in neuen Sprachen geredet, in Zungen, aber auch eben der Heilige Geist hat es übersetzt, dass die anderen meint haben, sie reden in ihrer Muttersprache. Das ist auch eine Fähigkeit, eine Gabe des Heiligen Geistes. Das ist ja sehr interessant. Und dann müssen die nicht unbedingt alle die Sprachen von den anderen Ländern oder so lernen, wenn sie zum Evangelisieren gehen. Weil sie reden einfach und die anderen verstehen es trotzdem. Und das ist alles möglich, wenn Gott sich den Menschen naht. Und die Leute dort haben sich entsetzt darüber und haben sich gewundert. Gibt es denn das auch so ungefähr? Ne? Die waren ein bisschen in Verlegenheit gekommen, weil das war halt einfach was Neues. So etwas hat es ja noch nie gegeben. Und dann haben sie gesagt: Was mag das wohl sein? Das ist ein Beispiel, was sich tut, wenn Gott sich den Menschen naht. In seiner Fülle, ja, es ist immer auch eine Sache des Maßes. Aber wir wollen ja mehr, wir wollen ja größere Dinge, also dürfen auch größere Dinge erwarten. Und man soll ja nach geistlichen Gaben eifern, sagt uns der Paulus. Und wenn wir das so lesen, dann soll uns das wieder ein bisschen eifriger machen, nach geistlichen Gaben zu eifern. Dann geht es in Kapitel 5 der Apostelgeschichte weiter, ab Vers 12. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos zusammen. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Also das ist auch wieder so eine Story. Viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Hände der Apostel. Also die geschahen nicht einfach so, mir nix, dir nix, sondern wo die Apostel, diese gesalbten Leute, die die Hände aufgelegt haben oder wo der Petrus vorbeimarschiert ist und sein Schatten auf die Leute gefallen ist, sind Dämonen ausgefahren und wurden geheilt. Und sie haben die Kranken deshalb auf die Straße rausgetragen, also wenn er vorbeigeht, dass gesund werden. Also es war damals eine Zeit, da, wenn jemand so krank war, konnte der nicht einfach ins Krankenhaus gehen und die Krankenkasse hat das bezahlt und er wurde operiert und gab Schmerzmittel und sonst was. Das war wahrscheinlich, ja, wenn du krank bist, hast du die Arschkarte gehabt. Die waren froh, wenn dann jemand gekommen ist, wie der Petrus, und sie wurden geheilt. Das heißt daher, sie brachten sogar von den ganzen Städten und Orten rund um Jerusalem, sind sie zusammengelaufen und haben die Kranken und die von unreinen Geistern geplagten gebracht und die wurden alle geheilt. Da heißt es hier, die alle geheilt wurden, nicht die ab und zu jemand geheilt wurde, die alle geheilt wurden. Und das sehe ich als Maß, das wir uns als Ziel setzen dürfen. Wenn wir uns Gott nahen, haben wir letztens gehört, Jakobus 4,8 glaube ich, dann wird sich er zu uns nahen. Und jetzt haben wir gesehen, was sich tut, wenn Gott sich uns naht. Ich habe noch ein Beispiel aus der Apostelgeschichte, auch noch Kapitel 5. Da steht dann drin, dass die Hohepriester, die wurden eifersüchtig auf die Apostel und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam, also ins Kittchen. Und ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach, geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Als die Diener hinkamen, fanden sie sie nicht im Gefängnis und sie kehrten zurück, berichteten und sagten, wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen, als wir aber geöffnet hatten, fanden wir niemand darin. Als aber der Hauptmann des Tempels wie auch die Hohepriester diese Worte hörten, waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was dies doch noch werden möchte. Es kam aber einer und berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Das ist auch eine ganz tolle Begebenheit. Ganz eifersüchtig wurden, haben sie es eingesperrt. Der Herr hat sich genaht, hat einen Engel gesandt. Ich habe ja letztens gesagt, es gehört auch dazu, Engelsdienst. Wenn Gott sich naht, sind auch die Engel unterwegs. Und der Engel hat in der Nacht die Türen des Gefängnisses aufgemacht. Sie sind alle sauber rausmarschiert. Die Türen hat er wieder sauber verschlossen. Die Wächter haben nichts gemerkt. Also das ist schon sehr toll. Und ja, wie es da heißt, sie kamen in Verlegenheit, was dies doch noch werden möchte. Ja, was wird denn das noch? Wenn das so weitergeht, dann haben wir praktisch unseren Posten verloren, weil die Leute laufen denen nach und sie kommen nicht mehr zu unseren Versammlungen. Da haben die Pharisäer, Schriftgelehrten und die ganzen Juden einfach ein Problem gehabt damit. Aber wenn Gott sich naht, wenn Gottes Herrlichkeit sich offenbart, geschehen einfach solche Dinge. Das, mit dem müssen wir rechnen in Zukunft. Glaube ich ganz fest daran. Und Jesus hat einmal eine Verheißung gegeben. Und ich glaube, diese Verheißung hat sich gerade hier so erfüllt. Und das war Johannes 10, Vers 10, Teil B. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und dieses Leben ist Gottes Leben. Und das göttliche Leben hat sich hier zu uns genaht oder zu den Menschen genaht und hat sich massiv manifestiert, hat sich offenbart in übernatürlichen Begebenheiten, Zeichen, Wundern, Heilungen, Befreiungen, Gefängnistüren öffnen und so weiter. Also es steht ja nicht alles drin, weil sonst wäre die Bibel wahrscheinlich so 3 Meter dick. Aber es ist halt einmal ein bisschen was aufgeführt. Und dieser Vers, Johannes 10,10, wird halt von vielen so dieses Leben im Überfluss auf das gemünzt. Ja, dann habe ich ein Leben im Luxus. Es ist natürlich falsch ausgelegt, falsch gemeint, weil von dem Leben, von dem Jesus spricht, das ist ein übernatürliches Leben, das ist ein geistliches Leben. Das hat jetzt in erster Linie mit Leben in Luxus, mit viel Geld und Saus und Braus nichts zu tun, sondern es ist himmlisches, göttliches Leben. Man darf das bloß nicht falsch sehen, weil so ein Falschglaube, der fixiert ist auf irdische Dinge, der blockiert dann eigentlich die geistlichen Dinge. Also Jesus meinte hier ein himmlisches, übernatürliches Leben und in diesem Leben steckt diese Herrlichkeit, die diese Wunder und Zeichen vollbringen kann. Folglich kann natürlich dadurch oder wird wird dadurch auch das Leben, das irdische Leben für die Leute natürlich auch besser. Ja, weil wenn du erst krank warst und dann bist du gesund und fit, dann ist die Lebensqualität schon ganz andere. Und wenn dir der Herr Weisheiten gibt und Ideen gibt, wie du dein Leben gestalten sollst und dass dann der Segen fließen kann, dann wirkt sich das natürlich auch auf die natürlichen Umstände aus. Aber zuerst müssen wir sehen, das Leben, von dem Jesus spricht, ist ein geistliches Leben, göttliches, himmlisches Leben. Und das wird fließen, wenn Gott sich uns naht und dann erfüllt sich eben die Verheißung, die Jesus hier gegeben hat. Die schlechten Umstände verändern sich nämlich zum Guten, wenn die Herrlichkeit Gottes in dein Leben eindringt. Ja, wenn du diesen Herrn suchst, such nicht in erster Linie die Heilung oder den Segen, sondern such ihn. Such ihn auf, geh zu ihm, weil dann wird vieles sich verändern. Er wird sich dir nahen, er wird in deinem Leben Dinge zum Guten verändern. Er wird dir auch Führung durch den Heiligen Geist geben. Ja, im Dschungel dieses irdischen Lebens, das ist sowieso sehr dringend notwendig, weil in diesem irdischen Leben werden wir ja sowieso bombardiert mit allen möglichen Manipulationssachen, Nachrichten, Informationen, tausenderlei. Was dann noch richtig ist und was ist falsch ist, kannst du fast nicht mehr unterscheiden, weil jeder behauptet, das, was er sagt, ist das Richtige. Und es ist dringend notwendig, die Führung vom Heiligen Geist. Und selbst das kommt dann mit diesem Leben aus der Herrlichkeit Gottes. Grundsätzlich müssen wir wissen, dass dieses Leben bereits in uns durch die Wiedergeburt ist, dass es schon angefangen hat, dass wir das ewige Leben bekommen haben, als wir Jesus in unsere Herzen aufgenommen haben, als wir ihn zu unserem Erlöser gesetzt haben, angenommen haben, ist in unserem Herzen, in unserem Geist schon Leben hineingekommen. Aber durch dieses Gott nahen und er sich uns nahen, wird es verstärkt, wird es nochmal neu aufgefüllt, wird es einfach vermehrt. Und natürlich wird es in deinem irdischen Lebensumfeld einfach auch freigesetzt. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich dieses Buch von der Azusa Street. Ich muss es immer wieder erwähnen, weil mich das einfach auch begeistert hat. Und der diese Gemeinde dort gegründet hat, der William Seymour, der hat sich ja da oft einmal, oder jetzt mal, wenn er in den Gottesdienst gegangen ist, erst einmal eine Schuhschachtel auf den Kopf gesetzt. Und keiner hat so recht gewusst, was das soll und wie und was. Und ich persönlich bin der Meinung, er hat das deshalb gemacht, dass er nicht abgelenkt wurde von dem Rundherum und hat so lange in dieser Schuhschachtel, ist in den Bereich des Geistes hineingedrungen, bis er freigesetzt wurde und dann ging es richtig ab in dieser Versammlung. Also Ablenkung ist sowieso ein ganz großes Problem. Also wenn solche Gottesdienste, wie wir heutzutage kennen, so stattfinden in den großen Gemeinden, dann dreht sich alles um irdische Dinge eigentlich und ganz wenig um geistliche Dinge. Und diese Dinge haben dieses Geistliche so in den Hintergrund gedrängt, dass eigentlich nichts mehr abgeht. Also da geht die Post nicht ab. Es soll aber die Post abgehen. Deswegen muss man auf die geistlichen Dinge schauen, sich dem Herrn nahen, damit er sich einfach folglich uns naht oder der in die Gemeinde, in die Gottesdienste hineinwirkt mit seiner Herrlichkeit. Also dieser William Seymour hat das erkannt und hat das praktiziert. Als er aufgehört hat mit seiner Schuhschachtel, ist die ganze Bewegung auch schon langsam versiegt. Also ist traurig, aber naja, ich weiß es nicht, was ihn dazu bewegt hat oder wer ihn dazu bewegt hat. Vielleicht hat ihn jemand blöd angeredet und hat er sich geschämt hat, dass mit seiner Schuhschachtel oder so. Und dann hat er aufgehört und dann ging es im Bach ab. Das ist das Übel der ganzen Sache. Okay, also Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und es in Überfluss habt. Sein himmlisches, göttliches Leben in Überfluss. Und Überfluss bedeutet mehr als genug. Überfluss bedeutet, das Glas geht über. Es läuft über. Nicht nur so, ja, es reicht gerade mal so, dass ich irgendwann in den Himmel komme, sondern Überfluss ist, dass es überquillt. Dass wir sogar so viel haben von diesem Leben, dass das von uns ausfließt, dass wir sogar etwas abgeben können. So wie es beim Petrus, der so dermaßen voll und überfließend gewesen, dass er an den Kranken nur noch vorbeigehen musste. Dämonen sind ausgefahren und die Kranken wurden geheilt. Bei Jesus war es natürlich auch so, dass wenn er aufgetreten ist, dass der Dämon schon Schreien angefangen hat, was willst du von mir, Jesus, quäl mich nicht oder so, ohne dass Jesus erst irgendwas was getan hat, weil das Licht, das von Jesus ausgegangen ist, es hat diesen Dämon, diesen Geist der Finsternis einfach geblendet. Die mögen das Licht nicht. Aber wir sollen auch Licht sein, weil der Jesus in uns ist, der Licht ist. Also wir haben noch, wie ich es oft sagte, Luft nach oben. Aber grundsätzlich steht die Verheißung, dass Jesus gekommen ist, damit wir dieses Leben in Fülle, in Überfluss haben. Also nicht denken, ja, bei uns reicht es nicht mehr, der Topf ist leer oder so im Himmel. Nein, der Topf ist im Himmel nicht leer. Wir müssen bloß uns den Fokus wieder auf das Richtige lenken. Und da, wo Gottes Gegenwart ist, ist einfach einmal Segen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an Obed-Edom, das ich letztes Mal vorgelesen habe. Da die Bundeslade von David untergestellt wurde in seinem Haus. Und mir gefällt dieser Vers, 1. Chronik 3,14, so sehr, wo das dann drin steht: Der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Alles, was er hatte. Ist egal was, es hat einfach alles. Ja, seine Familie, sein Geschäft, seine Firma, seine Tiere, sein Land, seine Kinder und. Da sehen wir, wie interessant und wie wichtig es ist, Gottes Gegenwart in seinem Haus zu haben. Und wir können es, weil das Leben bereits in uns ist. Und wenn wir uns ihm nahen und ihn aufsuchen und ein bisschen hartnäckig dranbleiben, nicht sagen, 5 Minuten habe ich den Herrn gesucht, nachher hat sich nichts da, der Hans hat mir auch schon wieder Zeug erzählt. Nein, ich habe kein Zeug erzählt, du hast bloß die Geduld und das Ausharren nicht aufgebracht. Aber suche den Herrn. Die meisten Christen, die suchen bei sich selber, was sie falsch machen, weil der Herr hat sich bei ihnen nicht offenbart, weil der Segen nicht da ist, fangen alle an zu suchen, wo der Fehler ist, wo sie noch sündigen, wo sie noch, und sie sehen gar nicht mehr, dass ihnen die Sünden vergeben sind, dass der Herr ihnen Gerechtigkeit gegeben hat. Also wenn wir nach unserer eigenen Gerechtigkeit anfangen, dann können wir es eigentlich gleich bleiben lassen, weil mit einer eigenen Gerechtigkeit, du kannst ein guter Mensch sein, aber du kommst einfach nicht weiter. Es ist nur seine Gerechtigkeit, sein Blut, das den Weg in die Gegenwart Gottes uns öffnet. Und da hat das Sündenproblem kein Anrecht mehr, wenn wir diese Wahrheit erkannt haben. Und wenn wir ihm begegnen und der Segen fließt und ist tatsächlich, sage ich mal, tatsächlich irgendwas in deinem Leben, was dem Herrn nicht gefällt, dann wird seine Gegenwart, sein Leben dich da einfach umdrehen. Der wird dich verändern. Das ist ja sein Job. Das ist nicht unser Job. Es wird bloß überall so gelehrt, dass die Christen alle meinen, ja, wir müssen uns verbessern, wir müssen uns verändern, wir müssen hier Buße tun, damit der Herr, und dabei ist ja gar nicht so. Wir müssen zu ihm kommen und dann tut er seinen Job, wenn irgendwas nicht passend wäre. Aber wir müssen sehen, wir haben seinen Mantel der Gerechtigkeit. Wir sind durch sein Blut tadellos gemacht worden. Und wir können kommen in seiner Gerechtigkeit. Und das ist der Schlüssel zum Reich Gottes, da ist die Tür zum Öffnen. Es ist Gottes Wille für seine Kinder, dass sein Segen sie erreicht. Ja, und ein Punkt. Es ist Gottes Wille für alle seine Kinder, dass sein Segen sie erreicht. Weil diesen Segen haben wir als Kinder geerbt. Und weil den Fluch hat er auf Jesus gelegt. Die Strafe für die Sünde hat er deshalb auf das Opfer gelegt. Deshalb wurde ja Jesus geopfert. Damit der Kanal frei ist, dass sein Segen fließen kann. Und wenn wir uns ihm nahen, naht sich er uns. Und wenn er sich uns naht, dann ist auch Segen da, wie bei Obed-Edom, in allem, was er hatte. Und so soll auch alles, was du hast, gesegnet sein. Dazu ist Jesus gekommen, damit wir es wirklich haben sollen. Und dafür setzen wir uns hier in unserer Gemeinde, Gott ist gut, e.V., setzen wir uns ein, damit es auch freigesetzt wird. Ja, wir haben da noch ein bisschen zu arbeiten dran. Aber ich glaube, mit diesen Lehren in den letzten Monaten gehen wir in eine ganz gute Richtung. Und wenn wir jetzt dann nicht vorher einknicken und dann auch das in die Praxis umsetzen, Gott aufzusuchen, sich ihm zu nahen, werden wir dieselbe Herrlichkeit erleben, wie die in der Apostelgeschichte, wie die in der Azusa Street. Und der Himmel wird aufreißen, ja, dieser zweite Himmel oder die Fürsten der Luft, versuchen uns da aufzuhalten, also versuchen uns da von diesem Weg abzubringen. Der wird aufreißen, solche geistliche Schleier werden sich heben, Wir werden viel mehr im Geist sehen und hören und spüren und erkennen. Offenbarungen werden kommen, Engel werden uns dienen, werden für uns kämpfen, werden dämonische Mächte, die uns widerstehen, in die Flucht schlagen, weil die Engel des Herrn sind dort einfach wesentlich mächtiger als irgend so ein geistliches Wesen aus der Finsternis. Und da werden wir Dinge noch erleben. Und dann soll man ja nicht einen Mangel an diesem Leben, sondern einen Überfluss haben. Wir sollen nicht einen Mangel an der Herrlichkeit haben, sondern einen Überfluss. Und dieses Überfluss, das soll dann andere Leute wieder erreichen. Ob es jetzt andere Christen einen Erweckungsschub brauchen oder Ungläubige, die kommen sollen, um Jesus als ihren Erlöser anzunehmen, je nachdem, ist ja dann egal. Hauptsache, der Fluss des Lebens kommt in Gang. Und ich glaube, mit weniger sollten wir uns nicht zufrieden geben. Das haben zu viele Christen getan, die haben sich mit dem irgendwann abgefunden. Ja, ist halt einfach nicht mehr, wenn der Herr nicht mehr tut, kann ich auch nichts machen und so. So ein bisschen ganz lethargisch schon. Gehen wir halt in den Gottesdienst, weil es so der Brauch ist. Ah, das passt mir nicht. Das ist nicht das, was uns die Bibel vermittelt. Die tragen alle fleißig schön ihre Bibel mit, und aber eigentlich schauen sie gar nicht mehr rein. Dabei muss man da reinschauen und lesen und das, was man liest, darüber nachdenken, was heißt das für uns, und dann das auch im Glauben annehmen. Wir geben uns nicht mit weniger zufrieden. Wenn wir uns zu Gott nahen, naht sich er zu uns und sein Leben kommt in Überfluss. Und Hebräer 11,6 könnt ihr euch vielleicht erinnern, da heißt es ja, dass er uns ein Belohner sein wird, wenn wir ihn aufsuchen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hallo, wenn die Herrlichkeit anfängt, in dein Leben hineinzufließen, der Segen kommt, dann wirst du sehen, was eine Belohnung ist. Dann wirst du das erleben, was Gott ist. Du wirst Gott dann erst einmal richtig kennenlernen. Ja, die meisten kennen Gott vom Hörensagen, vom Lesen und vom vielen Predigten hören vielleicht. Und vielleicht haben sie ja auch einen ganz falschen Gott verkündet bekommen. So einen alten Mann mit einem grauen, langen Bart, der nicht mehr ganz da ist, ein bisschen senil und nichts mehr auf die Reihe bringt und vielleicht höchstens noch ein bisschen alter Grantler ist. Das ist er eben nicht. Gott ist der Gott der Herrlichkeit, der Gott des Himmels, der allmächtige Gott. Und es heißt ja oft in der Bibel von in Christus, in ihm, und das sind wir durch die Wiedergeburt, aber in der Praxis sind wir es eigentlich erst, wenn wir mit ihm in Gemeinschaft sind. Und diese Wiedergeburt gibt die Möglichkeit, mit ihm in Gemeinschaft zu kommen. Das heißt einmal in der Bibel von in Christus bleiben. Das heißt, mit ihm in Gemeinschaft zu bleiben, mit ihm in Verbindung zu bleiben. Und dann muss natürlich erst einmal diese Verbindung wieder aufrecht stellen und erhalten. Dann bist du in Christus, dann bist du im Bereich des Geistes. Wandelt im Geist, sagt der Galaterbrief, und dann wirst du die Lust des Fleisches gar nicht mehr tun wollen. Da brauchst du nicht mehr irgendwelche Bußleistungen bringen, weil du willst das Schlechte und das Blöde Zeugs der Sünde gar nicht mehr. Dann wird die Sache praxisorientiert und nicht nur theoretisch religiös. Das ist ein Unterschied. Ja, die Wahrheit ist gut, aber die Wahrheit muss sich dann auch in der Praxis erfüllen, dann ist es erst richtig toll. Und wenn dieses übernatürliche Leben der Herrlichkeit anfängt zu fließen, wenn Gott sich uns naht, dann geschehen einfach auch übernatürliche Dinge. Egal, ob es Heilungen sind, Befreiung von finsteren Mächten oder dass Menschen einfach gesund bleiben. Ja, wenn du nicht krank bist, brauchst du ja keine Heilung, ist schon klar. Aber es ist auch ein Riesensegen, wenn du gar nicht einmal krank wirst. Und wenn ein Wunder notwendig ist, irgendein Heilungswunder oder ein anderes Wunder, Versorgungswunder, dann kann das geschehen. Der Herr kann dir Ideen geben, wie du handeln sollst, was du machen sollst. Solche Beispiele gibt es auch in der Bibel. Beziehungen, Kontakte zu anderen Menschen kann der Herr wieder einfädeln oder wiederherstellen in Ehen, in Familien. Er kann Frieden im Kleinen schaffen und er kann Frieden im Großen schaffen. Und wenn dieses Leben der Herrlichkeit kommt, dann kann er es nicht bloß, dann tut er das auch. Weil die Finsternis zurückgedrängt wird, und wenn die finsteren Mächte zurückgedrängt wird, dann ist ganz klar, dann kann nur noch das Gute übrig bleiben, dann kann nur noch der Segen überbleiben. Außer es ist ein Mensch, der den Segen nicht haben will. Ja, das ist natürlich, von dem gehe ich ja gar nicht aus, weil so dumm, denke ich oft, kann er kein Mensch sein. Aber Praxis lehrt, es gibt tatsächlich solche Leute, die wollen das gar nicht. Aber na, da muss man sagen, okay, dann bist du selber schuld. Jetzt habe ich noch was, was passieren wird, wenn die Herrlichkeit Gottes auf die Menschen kommt. Und das ist jetzt eigentlich ganz was anderes. Es ist das, dass Menschen, böse Menschen, zum Beispiel wie der König Herodes, dass die plötzlich krank werden oder Hananias und Sapphira, die von heute auf morgen schlagartig tot umgefallen sind. Sowas passiert auch. Ja, nicht nur der super Segen, es passiert auch, dass Menschen, die gegen den Herrn sind und die gegen arbeiten, dass die verrammt werden, auf gut Deutsch. Dass die plötzlich an irgendeiner Sache sterben. Und das muss man auch so sehen und es ist auch notwendig, weil dadurch werden unterdrückte Menschen frei. Ja, das sind meistens solche Leute, die anderen pissacken, die anderen unter der Kandare halten, die Dinge tun gegen Jesus, gegen das Evangelium. Und wenn sie eine Buße tun wollen, dann kann auch sowas passieren. Das ist auch sehr biblisch. Und wenn Gottes Herrlichkeit sich offenbart, dieses Leben in Überfluss, dann werden einfach unterdrückte Menschen freigemacht. Und diese Mächtigen, diese Unterdrücker, werden plötzlich entmachtet. Und ich finde das ganz toll. Das finde ich so toll, wenn das geschieht. Und das ist auch biblisch, Lukas Kapitel 1 ab 51. Da heißt es, er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche hat er leer fortgeschickt. Der Herr ist gerecht. Der Herr kennt schon die Richtigen. Die kennt schon die, die auf ihn schauen, die auf ihn vertrauen. Und wenn die Herrlichkeit durchbricht, dann wird es auch offenbar. Ja, Mächtige werden von ihren Thronen hinabgestoßen und Niedrige werden erhöht. Die Hungrigen werden gesättigt und die Reichen kriegen nichts, mit meinen Worten ausgedrückt. Und das finde ich ganz toll. Und es ist höchste Zeit, dass die Herrlichkeit Gottes wieder über diese Erde kommt, damit es wieder ein Gesicht kriegt, das ganze Spiel hier. Und dann gibt es noch eine Stelle im Daniel, Kapitel 2, Vers 21. Da heißt es hier, dass der Herr Könige absetzt und Könige einsetzt. Und wenn die Herrlichkeit Gottes offenbar wird, werden Könige, Regierungen, haben wir heutzutage mehr als wie Könige, werden Regierungen abgesetzt und andere eingesetzt. Das tut der Herr, wenn seine Gegenwart offenbar wird, wenn wir uns ihm nahen und ihn bitten drum und er sich uns nahen, seine Herrlichkeit, dann werden die Leute, die der Satan irgendwo hingesetzt hat, abgesetzt, in welcher Art und Weise auch immer. Und der Herr setzt wieder die ein, die er für gut befindet, die er für entsprechend weise und gerecht empfindet. Die setzt er ein, seine Leute. Und so wäre es auch gedacht, dass die Regierungen, die vorn dran sind, einfach die Mächtigen, dass die Leute sind, die Gott einsetzt. Weil Gott kennt die Herzen. Und all das wird geschehen, wenn die Herrlichkeit Gottes sich offenbart, wenn das Reich Gottes sich offenbart oder wenn die Söhne Gottes, die Kinder Gottes offenbar werden. Die werden dann die Werke Jesu tun. Ja, die Schöpfung wartet, heißt es, auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und die Söhne Gottes werden offenbar, weil sie ihn aufgesucht haben, weil sie ihm genaht sind und weil sie ausgerüstet werden mit Geistesgaben, mit übernatürlichen Dingen. Und dann werden sie die Werke tun, die Jesus getan hat. Und dann werden auch diese Dinge geschehen, die durch den Heiligen Geist dann einfach ausgeführt werden oder durch den Dienst der Engel. Also die meisten Christen beten ja erst einmal um die Dinge, die sie brauchen und haben wollen, was ja auch nicht falsch ist, aber die Reihenfolge ist vielleicht nicht ganz richtig. Jesus sagte, dass wir zuerst, zuallererst nach seinem Reich trachten sollen, weil dann können die anderen Dinge sowieso kommen. Also wenn du nach seinem Reich trachtest, durchdringst in seine Gegenwart, ihm nahest, nicht schon ein bisschen so tust, jetzt habe ich ja so schön gebetet, sondern wirklich ihm nahest in der geistlichen Ebene, das ist der Lernprozess, dann kommen die anderen Dinge schon fast von selber. Also zuerst nach dem Reich Gottes, nach den geistlichen Dingen trachten. Zuerst bedeutet vorrangig. Und es bedeutet nicht, ja auch noch, auf Nacht noch schnell vor dem Bett gehen, weil ich den ganzen Tag noch nichts ausgerichtet habe, sozusagen. Nein, zuerst vorrangig nach dem Reich Gottes trachten. Das sollte das Wichtigste sein. Und dann kommen die anderen Dinge von selber, weil sich der Himmel öffnet. Weil diese Mächte in der Luft von dir weggetan werden, die dich die ganze Zeit behindern und piesacken und beschäftigen und manipulieren, weil der Herr sein Wort aussendet, weil der Herr seine Gegenwart über dich ausgießt und die Engel dir dienen. Also Matthäus 6,33 sagt es Jesus, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das alles wird euch hinzugefügt werden. Vorher hat er gesagt, ja, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Diese Dinge, weiß Gott, dass wir das brauchen. Und da sorgt er auch dafür. Denk an den Mehltopf und Ölkrug von der Witwe. So hat der Herr sie versorgt durch den Propheten Elisa. Und der Herr ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und wenn du ihm genaht hast, am Reich Gottes angepropft hast, weil du hast ja das Bürgerrecht dazu, dann ist dieser Zuflusskanal für dich offen. Und was du brauchst, wird zu dir kommen. Was du nicht brauchst, wird nicht kommen. Was du brauchst, wird kommen. Ja, vielleicht kommt auch mal was du nicht brauchst, weil der Überfluss noch ist an Gnade. Mag schon sein, aber es wird nichts kommen, was dir schaden würde. Weil das, was dir schaden würde, ist eigentlich vom Teufel und das wollen wir ja nicht. Also das überfließende Leben, das Jesus verheißen hat, wird dich erreichen. Aber du kannst nicht das Hintere von dem Vorderen, das Zweite vor dem Ersten haben, sondern zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dann kommt der Segen, aus dem Grund, weil damit öffnest du den Zuflusskanal. Okay, die Menschen sind halt bestrebt, irdisch gesinnt, weil man es so gewohnt ist, weil man es von klein auf so gelernt hat und nicht anders auch gesehen hat. Man ist bestrebt nach Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung, nach dem Auto, nach Geld, nach einer guten Arbeit, nach Karriere, nach all diesen irdischen Dingen sind Menschen bestrebt. Und das ist schon ein Stück weit normal. Aber es soll uns nicht gefangen nehmen. Es soll nicht unsere ganze Zeit beanspruchen. Weil die Dinge des Reiches Gottes sind einfach wichtiger, höher und wertvoller. Und wenn du da den Durchbruch hast, wenn du das einmal geschmeckt hast, dann ist dir das Wertvollste. Und dann bist du auf das aus und fixiert und die anderen Dinge werden einfach dir zufließen. Wie auch immer, aber Gott steht zu seinem Wort. Wenn Gottes Gegenwart da ist, dann geht es dir wie Obed-Edom. Der Herr hat ihn gesegnet in allem. Und das ist das Leben in Christus Jesus. Das ist das ewige Leben. Das ist dann schon da. Also das ewige Leben, wie viele meinen, ist, naja, wenn ich einmal sterbe, dann kann ich das ewige Leben. Nein, das ewige Leben hast du, seitdem du von Neuem geboren wurdest. Weil das Leben Gottes in dich gekommen ist, weil du wiedergeboren wurdest. Und dann, ab dem Punkt, hast du dieses ewige Leben. Und dieses Leben soll fließen, bis es überfließt. In übernatürlichen Kraftwirkungen, Zeichen und Wundern und Heilungen. Gesundheit erhaltend, gelingen in allem, was du tust. Freisetzung von Blockaden in der die Finsternis dir entgegengesetzt hat, das muss sich alles beugen unter diesen Lebensfluss. Trachte danach und wenn du es findest, wirst du den Unterschied erkennen. Du wirst erkennen, dass es einfach wertvoller ist als alles ganze Irdische, das du vielleicht vorher unbedingt haben wolltest. Und dann gibt dir aber der Herr noch dazu. Ja, dann gibt diese Dinge, wo du vielleicht vorher ewig dran betet hast, weil du gerne haben möchtest und nicht bekommen hast. Und dann kommt es plötzlich auch noch dazu. Ja, weil der Herr möchte mit dir Gemeinschaft haben. Das ist das Ziel. Gott möchte mit seinen Kindern Gemeinschaft haben. Dafür hat man Kinder, ja, dass man Gemeinschaft hat. Ja, man hat dann Kinder, dass man es dann ins Kinderheim abgibt und einmal im Jahr vielleicht einmal besucht oder so. Ja, Kinder hat man ja, damit man Gemeinschaft hat. Und wenn wir schon so sind, wie viel mehr unser himmlischer Papa? Okay, wir haben das Bürgerrecht des Himmelreiches. Wir dürfen uns ihm nahen, wir dürfen die Dinge des Himmelreiches, die Kraftwirkung des Himmelreiches auch erwarten. Soll man auch dementsprechend leben nach dem Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus. All das hat uns frei gemacht, sagt Römer 8,2, vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das ursprüngliche Gesetz des Mose ist Sünde und Tod. Das heißt, du hast gesündigt, du hast das Gebot übertreten, jetzt hast du den Tod verdient. Du musst sterben, abgetrennt von der Fülle Gottes, abgetrennt von dem Leben Gottes, von dem Jesus gesagt hat, du sollst einen Überfluss haben. Also da muss man sich aber auch tatsächlich von diesem Gesetz der Sünde und des Todes lossagen und lostrennen und nicht wieder versuchen, das Gesetz zu halten und auch nicht dem Geist des Gesetzes zu folgen. Es gibt ja viele, die folgen zwar nicht mehr dem Gesetz des Mose, aber irgendwo schon dem Geist des Gesetzes, das dahinter steckt. Es geht nach meiner Leistung, nach meinem Gut oder nicht so gut sein. Und von dem musst du dich verabschieden. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, das ist das Ausschlaggebende. Und wie gesagt, das Leben in Christus ist das in der Gemeinschaft mit ihm, sich ihm nahen, da gehst du in diese Lebensfülle hinein und der Herr lebt in dir und macht mit dir und verändert dich und segnet dich. Und das ist dieses Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus. Es ist nicht mehr ein Buchstabe, wo drin steht, das darfst du tun und das musst du lassen. Und wenn du es übertrittst, musst du sterben oder so, oder wirst du gestraft oder dann wird der Segen blockiert. Nein, der Segen wird blockiert, wenn man sich nach diesem Gesetz zu richten. Aber wenn man sich ganz gut nach diesem Gesetz richtet, ist trotzdem der Fluch da und die Blockade. Das Gesetz des Geistes, des Lebens ist das Gesetz des neuen Bundes. Dann kommst du in diesen Fluss des Geistes hinein und dann fängt der Heilige Geist an, durch dich zu fließen, durch dich zu wirken, durch dich überzufließen in all die Bereiche hinein, wo er das Werk tun will. Und vor allem ist da Freiheit. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, schreibt der Paulus in 2. Korinther 3,17. Also deshalb ist es für uns schon ganz notwendig und wichtig, dass wir uns mit ihm zusammentun, dann ist Freiheit. Wenn dir Freiheit fehlt, dann musst du dich mit Jesus zusammentun und der Geist des Herrn schafft Freiheit. Okay, ja, Geduld und Ausharren habe ich vorher schon mal gesagt. Das heißt, auf Deutsch dranbleiben, studieren, beten, lernen, trainieren, Lobpreis machen, das zu verinnerlichen, weg vom Gesetz der Sünde und des Todes, hin in die Gemeinschaft mit ihm. Und du wirst all diese Verheißungen erlangen. Es wird dir hinzugefügt werden. Du wirst gesegnet wie Obed-Edom in allem. Gesegnet wie Isaak, weil die Schrift sagt, wir sind wie Isaak. Söhne der Verheißung, Söhne Abrahams. Und Gott hat Abraham versprochen, seine Nachkommenschaft sehr zu segnen. Und da sind wir halt einfach drin in diesem Bereich. Also es lohnt sich. Es lohnt sich, in diese Gemeinschaft mit Gott zu gehen, ihm zu nahen, ihn aufzusuchen. Ich sage nicht, dass es einfach sein wird, und das hat auch Jesus nicht gesagt. Er hat gesagt, die Pforte ist eng und schmal ist der Weg, der zu diesem Leben führt. Es sind wenige, die ihn finden, aber wir sind drauf und dran, diesen Weg. Ja, haben wir ihn gefunden, wir müssen jetzt bloß noch gehen. Einen lebendigen Weg, einen neuen und lebendigen Weg. Jetzt müssen wir diesen Weg gehen, ihm nahen. Und die Pforte ist nicht so eng und der Weg ist nicht so schmal, dass man ihn nicht gehen kann. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir ihn kennen und wo wir ihn gehen sollen. Und dann werden wir auch dieses überfließende Leben empfangen und erleben und uns daran erfreuen können. Und das ist das, was wir jetzt dann trainieren wollen an den nächsten Hauskreisen. Keine Lehre, sondern Gebet, Lobpreis. Hinein in diese Gegenwart Gottes, in den Bereich des Geistes und natürlich auch unsere Autorität ausüben, dass die finsteren Mächte, die das verhindern wollen und nicht können, dass die zurückweichen, dass sich Schleier heben, dass sich die Decken von den Herzen heben, die noch vom gesetzlichen Zeug drauf liegen, dass da einfach der Fluss richtig in Gang kommt. Ja, gut, ich höre da auf. Jetzt machen wir gleich einmal Lobpreis, oder? Den Herrn preisen, in seine Gegenwart zu gehen. Der Herr wohnt im Lobpreis seines Volkes, da ist er gegenwärtig. Und da gehen wir jetzt hin. So, da ist